Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das wird wohl doch alles weitaus länger dauern als bisher gedacht. Corona und die wirtschaftlichen Folgen. Ab dem zweiten Halbjahr geht es wieder spürbar aufwärts. Das war bisher die vorherrschende Meinung bei Fachverbänden oder auch im Bundeswirtschaftsministerium. Mittlerweile weicht diese Zuversicht zusehends, mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Markt für E-Busse, die oft aus Polen kommen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst zu einem Thema, das sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik viel Aufmerksamkeit findet. Olaf Scholz, nämlich der als Kanzlerkandidat der SPD nominiert wurde. Scholz, derzeit Vizekanzler und Bundesfinanzminister und damit Verwalter eines Etats, aus dem viel Geld für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Doch Geld allein macht ja bekanntlich nicht glücklich. Nun also höhere Ziele, die angestrebt werden. Lothar Lenz mit einem Porträt des SPD-Kanzlerkandidaten.
Er gilt als begabter Redner, aber lieber sagt es Olaf Scholz lakonisch.
Es geht ums Arbeitmachen und nicht um Eitelkeiten,
pflegte der Bundesfinanzminister bis zuletzt zu antworten, wenn er nach seiner möglichen Kanzlerkandidatur gefragt wurde. Der gebürtige Osnabrücker Scholz verbrachte große Teile seiner politischen Laufbahn in Hamburg als Innensenator, Chef der Landes-SPD, erster Bürgermeister. Scholz ist Hanseat durch und durch.
So geht das miteinander, das kriegen wir schon hin.
Auch so eine seiner Formulierungen, die meistens Zuversicht verbreiten und das Gegenteil von politischer Aufgeregtheit. Als die Bundeskanzlerin wegen Corona-Verdachts in Quarantäne musste, leitete Olaf Scholz die Kabinettssitzung und schaltete Angela Merkel per Telefon zu. Wie sie aussehe, so sagte er, das wisse man ja im Kabinett. In der Corona-Krise wurde Olaf Scholz zum drittbeliebtesten Politiker in Deutschland hinter Angela Merkel und Jens Spahn. Als Finanzminister machte er in diesem Jahr Rekordschulden, um die Wirtschaft in der Rezession zu stützen.
Alle Waffen auf den Tisch,
spricht der Befürworter eines starken, handlungsfähigen Staates. Und weil das Bild gut ankam bei den Berliner Journalisten, blieb Scholz gleich dabei.
Es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
Olaf Scholz kam, wie so viele, als Jungsozialist zur SPD. Die radikal linken Ideen aus der Gymnasialzeit warf er später über Bord. Heute gilt er in der Partei eher als Konservativer. Wohl auch deshalb unterlag Scholz letztes Jahr bei der Wahl zum SPD-Bundesvorsitz. Mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken setzten sich die Kritiker der Großen Koalition durch. Olaf Scholz nahm es gelassen, als ahne er, dass seine Stunde noch kommt. Scholz' Credo ist es, solidarisch zu sein, in der Partei wie auch in der gesamten Gesellschaft. Die Corona-Pandemie sieht der Sozialdemokrat deshalb als große Bewährungsprobe für staatliches Handeln.
Und es zeigt übrigens auch, dass Politikmodelle falsch sind, die der Devise folgen, dass jeder am besten alleine zurechtkommt.
Darf der Staat dann, im Wertesystem von Olaf Scholz, eine gewisse Dankbarkeit derer erwarten, denen er hilft? Oder soll man es Demut nennen?
Das hat mir nach der letzten Bankenkrise nicht gefallen, dass kurz nachdem mit Steuergeldern Banken gerettet wurden, alle wieder so taten, als ob sie ganz allein auf der Welt wären und ohne staatliche Hilfe zurechtgekommen wären. Das stimmte nicht und ich hoffe, diesmal wird die Lehre aus der Krise klarer sein. Ohne Solidarität geht nichts.
Es spricht der Sozialdemokrat. Aber mit wessen Hilfe will Olaf Scholz ins oberste Regierungsamt gelangen? Seine SPD hat sich jetzt einem rot-rot-grünen Bündnis geöffnet und Scholz selbst, der amtierende Vizekanzler, legte sich schon vor Monaten fest.
Es wird keine Fortsetzung der Großen Koalition geben. Es wird das nicht geben, dass es eine Regierung dieser drei Parteien gibt nach 21.
Olaf Scholz im Beitrag von Lothar Lenz über den SPD-Kanzlerkandidaten. Kommen wir vom Hanseaten mit der Bazooka zu einer Umfrage vom Münchner IFO-Institut, wonach die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie noch lange mit Einschränkungen rechnet und damit auch mit finanziellen Einbußen. Je nach Branche sind die Befürchtungen zwar unterschiedlich, aber alle Prognosen reichen weit ins nächste Jahr. Einzelheiten dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Volker Findhammer.
Es war zwar nur eine kleine und thematisch begrenzte Umfrage des Münchner IFO-Instituts, aber dennoch eine, die aufhorchen lässt. Die Frage lautete schlicht, wie lange rechnen Sie mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise? Und im Durchschnitt aller befragten Unternehmen stehen da Einschränkungen für weitere 8,5 Monate. Aber dieser Durchschnittswert verdeckt einmal mehr, dass die Erwartungen in den einzelnen Branchen recht unterschiedlich ausfallen. Vor allem die Unternehmen in der Freizeitbranche befürchten noch längere Einschränkungen von über einem Jahr. in der Gastronomie und in der Unterhaltungsbranche zumindest ein knappes Jahr. Auch die Unternehmen für Post- und Expressdienste, die in dieser Zeit eigentlich stark gefragt sind, erwarten mit durchschnittlich 6,5 Monaten zwar die kürzeste Einschränkung des öffentlichen Lebens, aber eben auch eine.
Die Umfragenden deuten auf eine hohe Verunsicherung in den Betrieben hin. Dies erleben wir tagtäglich in unserer Beratungspraxis. Wir müssen jetzt die Unsicherheit verringern. Wir brauchen ein klares Signal der Politik, dass die flexiblen und kreativen Spielräume, die sie für die Krise vorgesehen haben, weitergeführt werden. Wir brauchen flexible Arbeitszeitregelungen. Wir brauchen eine Flexibilität auch bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren. Nur so wird es uns gelingen, dass wir die spürbaren Wachstumseinbußen durch Corona nicht noch verschlimmern.
So interpretiert der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, die Umfragewerte gegenüber dem Deutschlandfunk.
Und dazu gehört auch ganz klar Abstand wahren, Masken benutzen und die Vorschriften umfassend einhalten. Nur wenn wir für alle verantwortungsbewusst in der privaten Bereich ebenso wie im betrieblichen Bereich alle verantwortungsbewusst handeln, wird es uns gelingen, die Zahlen der Corona-Infektionen zu reduzieren und damit die Wachstumsmöglichkeiten und die Sicherheit von Arbeitsplätzen zu steigern.
In einer weiteren Umfrage der Universität Mannheim und des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZDW wurde auch deutlich, dass 44% der befragten Unternehmen Hilfen vom Staat beantragt haben und die Krise nach eigenen Angaben ohne diese Hilfen nicht überleben würden. Die drei meistgenutzten Maßnahmen sind der Reihenfolge nach das Kurzarbeitergeld, die Corona-Soforthilfen und die Stundung von Steuerzahlungen.
Und das heißt natürlich auch, wenn die Unternehmen heute prognostizieren, dass es noch 8,5 Monate dauert, bis man wieder entsprechend Tritt gefasst hat, dann ist es wichtig, dass die Kurzarbeit entsprechend verlängert wird. Und wir brauchen mutige Schritte auch in Zukunft. Und von daher ist staatliches Handeln auch in Zukunft wichtig.
Lautet die Schlussfolgerung, die DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel gegenüber dem Deutschlandfunk zieht. Zumal 40% der befragten Betriebe angegeben haben, dass sie durch die Pandemie mindestens 30% vom Umsatz verloren haben. Und derzeit rechnen auch 80% der befragten Unternehmen damit, dass es im Winterhalbjahr zu einer zweiten Infektionswelle kommen könnte.
Volker Fintheimer über die doch eher düsteren Aussichten der deutschen Wirtschaft. Düster sind auch die Aussichten im öffentlichen Personennahverkehr. Viele Anbieter von Bussen und Bahnen befürchten nämlich, dass die Nutzung nicht nur in den vergangenen, sondern auch in den kommenden Monaten geringer als vor Corona ausfällt. Was ist zu tun? Einige Kommunen wollen dem Problem offensiv begegnen und unter anderem neue Fahrzeuge anschaffen, um so mehr Fahrgäste anzulocken, wie heute in der Zeitung für kommunale Wirtschaft nachzulesen ist. Und bei neuen Fahrzeugen, da sind es vor allem E-Busse, auf die Kommunen aus Klimaschutzgründen setzen. Das wiederum dürfte unser Nachbarland Polen freuen, einer der größten europäischen Hersteller, wie aus Warschau Jan Palokat berichtet.
Wir befinden uns hier im Busdepot Stalowa im Stadtteil Praga, eines in Warschau, in dem E-Busse geladen werden können. Das Ladegerät hier kann den Bus in 12 Minuten aufladen. Unsere Busse fahren täglich in die Stadt, sagt Adam Stawicki, Sprecher der städtischen Verkehrsbetriebe Warschau. Eine Großbestellung von 130 E-Bussen im letzten Jahr katapultierte die polnische Hauptstadt weit nach vorn ins E-Zeitalter. Bislang war das westliche Zielona Góra, Deutsch-Grünberg, die Stadt in Polen mit den meisten E-Bussen. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Vieles ist in Bewegung. Vielleicht ersetzen bald Wasserstoffbusse die E-Fahrzeuge. Aber momentan bauen wir entschieden auf E-Busse, die wir in den nächsten Jahren kaufen werden. Dass das Kohleland Polen in die Elektromobilität strebt, kommt nicht von ungefähr. Regierungschef Mateusz Morawiecki, damals noch Wirtschaftsminister, rief bereits 2016 die Technik zum polnischen Zukunftsthema aus. Seine Regierung legte ein facettenreiches Förderprogramm auf zur Elektrifizierung des Verkehrs. Doch wie in vielen Ländern ist es von der Förderung bis zum Durchbruch ein weiter Weg. Auch in Polen leistet sich mangels Ladesäulen bislang kaum jemand teure Elektroautos. Im öffentlichen Verkehr dagegen sind E-Busse inzwischen keine bestaunten Raritäten mehr. Und regelmäßig werden die Busse zuvor im eigenen Land gefertigt, denn Polen ist einer der größten europäischen Bushersteller, sowohl konventioneller als auch elektrisch betriebener Fahrzeuge. Branchenexpertin Anna Skarbek-Żabkin: 2019 war das beste Jahr in der polnischen Busindustrie. Denn die Fabriken haben 5670 neue Busse fertiggestellt und damit 1000 mehr als im Jahr zuvor. Wobei es rein polnische Hersteller dann doch schwer haben, Beispiel Ursus, ursprünglich Traktorhersteller mit Tradition. Mit großen Ambitionen startete die Firma in das E-Zeitalter, produziert momentan aber nur Prototypen, zumal ein geplantes Geschäft mit der polnischen Post für E-Transporter platzte. In Polen fertigen mit MAN, Volvo und Scania ausländische Firmen Busse und Solaris aus Posen, eine polnische Eigengründung, die allerdings vor kurzem an das spanische Schienenfahrzeugunternehmen CAF verkauft wurde. Solaris war dank günstiger Löhne und kundennaher individualisierter Fertigung zu den größten europäischen Busanbietern aufgestiegen und setzte bereits früh auf E-Busse, erinnert sich Solaris-Manager Mateusz Figaszewski. Heute hat Solaris 2500 Beschäftigte und ein paar Hunderte in den Auslandsabteilungen. Den ersten E-Bus haben wir 2011 präsentiert. Damals war es eine Sensation, die auf Skepsis stieß. Heute wissen wir alle, dass sie in ganz Europa dazugehören. Und wir sind der Marktführer in dem Bereich. E-Busse machen 40% unserer Produktion aus. Die Corona-Krise habe, abgesehen von Lieferschwierigkeiten, zu keinen Produktionsstopps geführt, betont Figaszewski. Wir haben sehr schnell auf die neue Situation reagiert und vor ein paar Wochen sogenannte Covid-Lösungen in unseren Bussen präsentiert. Darunter geschlossene Fahrerräume, berührungslose Türöffner, Desinfektionsmittel im Bus. In 18 Staaten fahren Solaris-Busse heute.
Jan Paluk hat über die E-Bus-Macht Polen. Auf dem Automarkt in Deutschland scheint der große Corona-Einbruch bei den Verkaufszahlen vorbei zu sein. Aber noch können Autohändler und Autobauer nicht aufatmen, denn es gibt Probleme an anderer Stelle. Bei den Zulassungsstellen hakt es, Silke Hane berichtet.
838 Zulassungsstellen gibt es bundesweit. Die wenigsten davon arbeiten aktuell ohne Einschränkungen. Geänderte Öffnungszeiten, nur nach vorheriger Terminvereinbarung oder nur fürs Gewerbe. Das sind die häufigsten Gründe dafür, dass Autokäuferinnen und Käufer bis zu 6 Wochen warten müssen, bis sie ihr Auto um- oder anmelden können. Für die meisten Privatleute ist das schlicht ärgerlich, für Autohäuser aber ein echtes wirtschaftliches Problem. Denn die Händlerinnen und Händler bezahlen oder finanzieren Neuwagen oft bei den Herstellern. Bei großen Autohäusern stehen so schon mal einige Millionen Euro Kapital auf dem Hof. Erst wenn die Wagen verkauft sind, geht die Rechnung auf, beschreibt Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Der ZTK vertritt die Interessen der Autohäuser und Werkstätten.
Wenn er dann losgeht und nochmal 4 bis 6 Wochen warten muss, bis er dann die Zulassung für den Kunden hat, geht er ja in eine Vorfinanzierung. Das heißt, es kostet den Händler Geld. Und vor allen Dingen, er kann es ja auch dem Kunden nicht wirklich erklären, warum es so lange dauert, bis er sein neues Fahrzeug, das erworbene Fahrzeug, dann endlich auch wirklich benutzen kann.
Maximal 1 Woche Wartezeit sei akzeptabel, so die Haltung des ZDK. Der Interessenverband geht daher schon seit dem Frühjahr politisch in die Vollen. Und zwar auf allen Ebenen, vom Kanzleramt bis in die Rathäuser.
Also wir haben schon Kontakt aufgenommen im März bereits, auch zu den Bundesministern Scheuer, Altmaier und Braun. Natürlich wissen wir, dass diese Herren nur bedingt Einfluss haben, aber zumindest konnten sie auf den politischen Kanälen das Thema mal spielen. Dann haben wir auch den Deutschen Städtetag sowie den Deutschen Landkreistag über die Problematik informiert, weil die ja nun mal den direkten Draht zu den Kommunen und zu den Städten haben. Und dann ist es so weit gegangen, weil jetzt gerade die Jacke wirklich brennt, dass die Innungen sich direkt auch an die Stadtoberhäupter gewandt haben mit Briefen, also in den Städten auch Berlin, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart.
Dass es vor allen Dingen in den Großstädten nicht optimal läuft, bestätigt auch Philipp Kroschke, Geschäftsführer eines Dienstleisters, der bundesweit die Zulassungsprozedur für Gewerbe und Privatleute erledigt.
Wir haben ein sehr uneinheitliches Bild in Deutschland. Besonders schwierig sind die Zulassungsstellen in den großen Städten. Kleinere Zulassungsstellen in ländlichen Räumen funktionieren teilweise einwandfrei, aber die sind tatsächlich letztlich dann doch in der Minderzahl.
Wie es sich vor Ort genau verhält, kann man in einer Liste des Unternehmens Kroschke nachschlagen. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Viele Kundinnen und Kunden haben aber offenbar gar nicht den Nerv, sich in diese Details einzuarbeiten.
Wir haben einen deutlichen Anstieg an Privatkunden, die sich an uns wenden, in der Hoffnung, dass wir schneller die Zulassung durchführen können. Da haben wir eigentlich die ganze Zeit darauf gehofft, dass wir mehr Privatkundenumsatz bekommen oder Absatz bekommen. Das hat uns aber so überfahren, weil das so enorm gestiegen ist, dass wir erstmal unsere Prozesse jetzt nachziehen mussten.
Das größte Problem sei dabei, dass auch für große Dienstleister wie Kroschke kaum an zuverlässige Aussagen von Ämtern heranzukommen sei.
Heute dauert es 5 Tage, bis die Unterlagen aus der Zulassungsstelle rauskommen. Morgen können das 10 sein. Ist keine Verlässlichkeit gerade drin.
Dass die Zulassungsstellen in einer Pandemie eingeschränkt arbeiten, hat natürlich nachvollziehbare Gründe. Doch während das Virus in anderen Teilen der Wirtschaft für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat, bleibt die Kfz-Zulassung vielerorts absehbar eine analoge Angelegenheit. Zwar hat das Bundesverkehrsministerium internetbasierte Zulassungen im Oktober rechtlich ermöglicht, die praktische Umsetzung, heißt es beim Ministerium, liege aber bei den Kommunalverwaltungen.
Silke Hane über die teils erheblichen Wartezeiten bei den Autozulassungsstellen. Heute ist kein Tag zum Feiern, das sagte der Regierungschef von Gibraltar, nachdem Großbritannien aus der EU ausgeschieden war. Gibraltar liegt an der Südspitze Spaniens, steht aber unter britischer Souveränität. Nun hoffe man auf weiterhin gute Beziehungen zur EU, hieß es damals von Seiten des Regierungschefs. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Burkhard Birke hat sich umgehört.
Für den Felsen ist der freie Grenzverkehr etwas enorm Wichtiges. Derzeit kann niemand abschätzen, wie die Lage ohne ein Abkommen würde. Als Journalistin der GBC, der Gibraltar Broadcasting Corporation, beobachtet Christine Vasquez die laufenden Verhandlungen über eine Brexit-Anschlussregelung mit Argwohn. The Rock, den Felsen, nennen die gut 32.000 Gibraltarer ihre 6,5 Quadratkilometer an der Südspitze Europas liebevoll. Diese britischen Staatsbürger haben zu 96% gegen den Brexit gestimmt und bangen nun. Joseph Garcia ist stellvertretender Chief Minister und zuständig für Brexit und die Folgen.
We need a sensible way forward.
Wir brauchen einen vernünftigen Weg nach vorne, der die Interessen der Menschen auf beiden Seiten der Grenze berücksichtigt. Es gibt sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Gibraltar und Spanien. Nicht nur, weil täglich 15.000 Menschen aus Spanien zum Arbeiten nach Gibraltar kommen, sondern auch, weil Gibraltar Waren im Wert von 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr aus Spanien importiert. Gibraltar ist zweitgrößter Arbeitgeber für Andalusien. Ein Fünftel des Bruttosozialproduktes der Provinz Cádiz wird in Gibraltar erwirtschaftet. Nicht auszudenken, was Waren- und Personenkontrollen für die Entwicklung des Felsen und der angrenzenden spanischen Regionen bedeuten würden. Der Brexit wurde freilich auch für Gibraltar am 31. Januar Realität. Für die Übergangsfrist bis Ende des Jahres gelten jetzt speziell 4 Memoranden, die in einem eigenen Gibraltar-Protokoll festgehalten wurden. Spanien und Gibraltar haben darin die Kooperation in Bürgerrechtsfragen, beim Tabakschmuggel, bezüglich der Umwelt und des Polizei- und Zolleinsatzes vereinbart. Vor allem der Schmuggel stellt aus spanischer Sicht ein großes Problem dar, ist doch Gibraltar offiziell weder Teil der Zollunion noch des Binnenmarktes an sich und hat sein wirtschaftliches Modell auf niedrigen Steuern, Zöllen und Finanzdienstleistungen errichtet. Umso erstaunlicher, dass die Regierung jetzt sogar über einen Eintritt in die EU-Zollunion nachdenkt. Der stellvertretende Chief Minister Joseph Garcia: Wir müssen dafür sorgen, dass sowohl der Personen- als auch der Güterverkehr fließt. Eine Zollunion würde den freien Verkehr von Waren ermöglichen. Aber parallel dazu müssten wir auch noch für freien Personenverkehr sorgen. Denn nicht weniger als 10 Millionen Touristen reisten vor Corona alljährlich nach Gibraltar ein. Neben den 15.000 täglichen Pendlern. Und dabei gibt es nur eine einzige Landgrenze. Schengen beizutreten oder ein Assoziierungsabkommen zu dem EU-Raum mit freiem Personenverkehr ist mit Sicherheit eine mögliche Lösung aus unserer Sicht, erklärt Gibraltars Brexit-Minister Joseph Garcia, der sich optimistisch gibt. Denn das böse Coronavirus hatte im Süden der Iberischen Halbinsel auch etwas Gutes. Es hat die Zusammenarbeit zwischen Spanien und Gibraltar gefördert. Beide ziehen jetzt sogar an einem Strang, wenn es um die Zukunft nach dem Brexit geht.
El reloj sigue corriendo. El reloj se parará el 31 de diciembre de este año.
Die Uhr tickt, der 31. Dezember rückt näher und Großbritannien sollte den Verhandlungen über das künftige Verhältnis zur Europäischen Union einen neuen Impuls geben. Wichtig ist aber auch, die Verhandlungen Spaniens mit Gibraltar mit neuer Dynamik zu versehen. Sagte Spaniens Außenministerin Arancha González-Laya unlängst nach einem Treffen mit Gibraltars Chief Minister Fabian Picardo in Algeciras. Ein Treffen, das für Unmut bei der Opposition in Spanien sorgte, die behauptete, González-Laya habe somit faktisch die Souveränität Gibraltars anerkannt. Dieses Mal geht es aber ausnahmsweise nicht um Hoheitsrechte. Die Gibraltarer wollen britisch, aber eng bei Spanien bleiben. Faktisch kann Großbritannien jede Regelung Gibraltars mit Spanien blockieren und umgekehrt Spanien jedwede Abmachungen Großbritanniens mit der EU mit Veto belegen. Und was, wenn es dann keinen Vertrag gibt? Es gibt die Memoranden für Kooperation zwischen Spanien und Gibraltar und man könnte diese verlängern und darauf eine eigene Beziehung für die Zukunft aufbauen, glaubt Christine Vasquez vom Radio- und Fernsehsender GBC in Gibraltar.
Gibraltar und die Suche nach Beziehungen zur EU, Burkhard Birke berichtete. Und wie verlief nun an der Börse in Frankfurt am Main der Start in die neue Handelswoche? Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Gemeinsam mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Frau Werle, mit am Anfang in dieser Sendung, da haben wir über die Molltöne aus den Reihen der deutschen Wirtschaft informiert. Führte das auch zu Molltönen bei den Anlegern an der Börse?
Wenn wir auf die Kurstafel schauen, hier im Handelssaal kein klarer Trend beim DAX. Dass viele Unternehmen nicht mit einer schnellen Wirtschaftserholung rechnen, ist das eine. Das andere sind einfach die vielen geopolitischen Spannungen, die Unternehmern das Leben auch nicht gerade einfacher macht. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sind da zu nennen. Auch um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Kanada ist es nicht zum Besten bestellt. Das bekommen natürlich in besonderem Maße die Unternehmen zu spüren, die sehr vom Export bzw. von gut funktionierenden globalen Handelsbeziehungen abhängig sind. Der DAX hauchdünn im Plus bei 12.680 Punkten aktuell.
Und Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat, war das ein Thema bei den Anlegern?
Sehr verhalten die ersten Reaktionen auf diese Personalentscheidungen hier im Handelssaal. Nun wird der Mann Kanzlerkandidat der SPD, an dem die Partei selbst vor gar nicht allzu langer Zeit kaum ein gutes Haar gelassen hat, meinte ein Händler. Ein anderer, der spricht von einem Marathonlauf, den der Scholz bevorstehe, einem Lauf, den es schwierig werden wird zu gewinnen, zumal der innerparteiliche Gegenwind deutlich zu spüren ist.
Wie stark waren heute Staatsanleihen und Gold gefragt?
Gold nach wie vor sehr teuer. Die Feinunze kostet aktuell 2036,17 $. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,55 auf minus 0,53%.
Auf dem Devisenmarkt ging der Blick heute einmal mehr auf die türkische Lira. Was ist da los?
Wir hatten ja schon in der vergangenen Woche Tiefststände bei der türkischen Lira gesehen. Dieser Trend geht nun weiter. Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen sind da die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland um das Erdgas im östlichen Mittelmeer. Die wirtschaftliche Lage der Türkei ist alles andere als rosig. Die türkische Notenbank hat die Zinsen im Land bereits mehrfach gesenkt, um der Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen. Tja, was Urlauber freut, kann für die Menschen im Land wirklich zu einem Problem werden. Denn sie müssen für Importe ins Land mehr Geld bezahlen und können sich zudem im Ausland weniger leisten.
Und die Entwicklung beim Euro?
Der Euro wird aktuell mit $1,17,66 gehandelt. Die Entscheidung von US-Präsident Trump, bestehende Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass zu verlängern, hat er den Dollar gestützt und der Euro deswegen etwas tiefer.
Eindeutiger Tagesverlierer unter den DAX-Werten ist Wirecard auf ohnehin niedrigem Niveau noch weiter in den Keller gegangen. Was ist der Grund?
Wirecard fällt aus dem DAX spätestens zum 13. August, also diesen Donnerstag, will die Deutsche Börse das Ergebnis ihrer Beratungen verkünden. Und das ist wirklich mehr als eine Formalie.
Claudia Wehrle fasste den heutigen Handelstag an der Börse zusammen. Und meine Kollegin Antje Allroggen begrüßt sie dann gleich zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über ein Literaturfestival. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.